I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Werbung in der Man Cave, heute mal wieder mit AG1. Ich habe da seit langer Zeit einen eigenen Code namens Man Cave. Der Link dazu ist drinkag1.com/mancave. Und was sich dahinter verbirgt, das erzähle ich euch jetzt. Und zwar ist es so, dass AG1 quasi eine Unterstützung in der täglichen Nährstoffversorgung ist und ich dieses AG1 schon ganz lange zum Teil meiner Routine gemacht habe. Also es ist jetzt zum Beispiel, als ich aufnehme, relativ früh am Morgen ist in meiner Welt so 10, aber es ist für mich früh am Morgen und ich habe jetzt eben zum Beispiel mein Fläschchen AG1 getrunken. Ich trinke das natürlich, damit ich morgens eine Routine habe, aber natürlich, wenn man, sage ich mal, morgens schon den Körper gut nach dem guckt und den mit Routinen quasi versorgt und mit Nährstoffen versorgt, dann schafft man ja auch abends eine bessere Grundlage, dass man vielleicht früher müde ist und vor allem auch besser schläft. Also ihr schafft ja schon morgens quasi, also ich versuche das auch, morgens mir schon eine Grundlage zu schaffen, damit ich auch abends wieder früh ins Bett komme. Damit quasi mein Rhythmus, ja, mein ich gehe ins Bett und stehe auf Rhythmus, einfach einigermaßen sauber ist. Das ist immer natürlich auch von anderen Gegebenheiten und Einflüssen abhängig, aber tatsächlich ist es mir wichtig, gerade bei diesem manchmal doch, mein Leben ist ja manchmal so ein bisschen stockend, dass man jetzt nicht sagen kann, okay, heute ist, oder jeder Tag ist gleich, ne? Sondern man hat ja schon immer auch ein bisschen unterschiedlichen Tagesablauf und den versuche ich irgendwie einigermaßen ähnlich zu gestalten. Wenn ihr jetzt sagt, ja, das würde mich mal interessieren, was macht das eigentlich so? Ich kann euch sagen, das ist auf jeden Fall sehr unterstützend fürs Immunsystem, für den Energiestoffwechsel, Muskelerholung, Hormonhaushalt, den Kopf, also die ganze geistige Fitness, Knochengesundheit, Herzgesundheit, Nägel, Haare, Haut etc. Da kann das überall unterstützend wirken und genau, gibt es auch noch mehr Infos in den Shownotes zu. Die Zubereitung ist super easy, habe ich ja vorhin schon gesagt. Man macht einfach einen Scoop in eine Flasche rein, schüttelt das Ganze, trinkt das, dann ist das morgens drin. Mehr muss man nicht machen. Schmeckt auch ganz leicht süßlich, sehr, sehr unaufgeregt und ich trinke es halt morgens einfach so statt einem Kaffee. So, weißt du? Wenn man sich sagt, oh ja, da hätte ich Interesse dran, wie ist nochmal der Link? Habe ich ja schon gesagt, drinkag1.com/mancave wäre er direkt mit dem Code oder ihr gebt einfach den Code mancave ein. Damit gibt es dann natürlich noch ein bisschen Vorteile. Es gibt nämlich noch einen Jahresvorrat Vitamin D3, K2 und 5 Travel Packs. Das heißt, wenn ihr unterwegs seid, dann könnt ihr die einfach mitnehmen, dann müsst ihr nicht die ganze Buchse mitnehmen. Damit spart man noch 41 Euro. Wenn man jetzt sagt, ach guck mal, ich bin meine erste Bestellung, dann kriegt man sogar noch dieses ganze Welcome-Kit dazu. Da kriegt man nämlich noch die Büchse, von der ich eben gesprochen habe. Da kriegt man noch den Scoop, da kriegt man die Flasche und so weiter und so fort. Also, wenn ihr Interesse habt, dann schaut doch gerne mal vorbei, drinkag1.com/mancave. Da gibt es auch noch ein FAQ auf der Seite und so weiter und so fort. Und Link gibt es natürlich wie immer in den Shownotes dieses Podcasts. Das war's und jetzt viel Spaß mit der Mancave. Leute, was geht? Es ist Folge 115 von der Man Cave. Dieses Mal geht es um einen Trip nach London, um Dune 2, um ganz viele Spiele wie Lies of P, Mario vs. Donkey Kong, Tomb Raider Trilogy und natürlich um The Bad Batch Season 3. Meine Lieben, was geht ab? Herzlich willkommen in der 115. Ausgabe von The Man Cave. Mein Name ist Maxe, aka Rockstar. Das hier ist mein Solo-Podcast, in dem geht es meistens eigentlich eher um Popkultur. Das heißt, ich schaue Filme, schaue Serien, spiele Videospiele, fahre auch mal wohin, wo was Tolles passiert. Heute zum Beispiel werde ich euch ein bisschen was von London erzählen. Und manchmal, da rede ich auch einfach so ein bisschen, wie mein Leben so läuft. Das ist letzte Woche passiert, in Ausgabe 114, die ihr in diesem Feed hier nicht mehr finden werdet, wenn ihr jetzt auf Spotify zum Beispiel guckt. Denn die 114 wurde aus dem normalen Feed gelöscht. Warum wurde sie gelöscht? Weil ich einfach in dieser Folge, es war sehr emotional, ich habe sie zu einem Zeitpunkt aufgenommen, wo es mir nicht gut ging und ich fand, dass sie einer größeren Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht werden musste. Deswegen findet ihr die Folge ausschließlich auf Patreon. Womit ich euch jetzt gar nicht auf Patreon locken will, aber ich finde, da ist es halt ein Unterschied, ob jetzt 200 Patronen sie hören oder ob irgendwie 6.000, 7.000 Hörer die hören. Das ist für mich schon was ich jetzt nicht unbedingt noch vor größerem Publikum breitschlagen musste. Und weil ich auch glaube, es ist dann für viele Leute auch einfach vielleicht zu depressing oder sie zieht das runter oder so. Deswegen ist die Folge da quasi im Giftschrank gelandet. Für Menschen, die da sind und die das unbedingt hören wollen. Ansonsten für den Rest, ich gehe euch damit nicht auf den Sack. Ich finde, das musste nicht raus, vor allem nicht am 40. Geburtstag. Deswegen war die Folge, glaube ich, 20 Minuten online. Danach habe ich sie wieder offline genommen, weil ich mit dem Ergebnis nicht so zufrieden war, wie ich das gerne gewesen wäre. Der Grund dafür war, dass es mir die letzten Wochen mental unfassbar schlecht ging. Das liegt aber nicht daran, dass ich depressiv bin. Das habe ich in der Folge auch ganz klar betont, weil ich kenne Menschen, die Depressionen haben und ich möchte mir nicht anmaßen, mir irgendwie diese Krankheit anzueignen, um dann irgendwie, dass Leute sagen, ach, guck mal, der Arme, sondern ich habe einen völlig zu 100% selbstverantwortlichen Liebeskummer in mir gehabt, der mich so aufgefressen hat, wie ich es nicht habe kommen sehen. Ich habe nicht gedacht, dass ich mit 40 überhaupt nochmal Liebeskummer habe und dass ich ihn dann auch noch so massiv habe, dass ich den schlimmsten Liebeskummer und die schlimmsten körperlichen Schmerzen wegen einem Vermissungsschmerz habe. Das habe ich nicht kommen gesehen. Und das hat mir wirklich jedes einzelne Endorphin aus meinem Körper gesaugt. Deswegen war ich nicht auf Social Media. Deswegen habe ich gar nichts gemacht. Ich habe mich komplett von allem distanziert. Ich wollte einfach nur raus aus der Öffentlichkeit. Und das hat mir auch ganz gut getan. Beziehungsweise ich habe auch gemerkt, dass es vielleicht auch alles nicht immer so wichtig ist und dass es auch absolut okay ist, 3 Wochen sich auszuklinken. Und dass diese ganzen beschissenen Sachen, die mir alte Freunde gesagt haben, ey, du musst den ganzen Tag den Feed befüttern und du musst alte Algorithmen und dies und das. Scheiß auf alles, Alter. Ich finde wirklich dieses ganze Gewichse, den ganzen Tag sich da über seinen Algorithmus zu definieren, gibt mir so auf den Piss. Ich habe so keinen Bock mehr auf die Scheiße. So, und es war absolut cool, sich auszuklinken und deswegen fuck it. Ich finde das absolut cool, das zu machen und ich kann euch immer nur sagen, wenn ihr es machen wollt, macht es und hört auf, euch immer in diese Dogmen von irgendwelchen Algorithmen und Scheiße zu schmeißen. Ich habe wirklich die Fresse so voll davon, dass mir immer wieder Leute erzählen wollen, dass es ja so wichtig sei und dass ja das Wichtigste ist, präsent zu sein. Ihr müsst überhaupt nicht präsent sein. Wenn es euch beschissen geht, geht es euch beschissen und statt dann den Leuten auf Social Media damit auf den Sack zu gehen und irgendwie euer Leid zu beklagen von Problemen, die anderen eh nicht verstehen. So, wenn ihr das braucht, macht es, aber ich glaube, dass es nicht hilfreich ist. Ich glaube nicht, dass es hilfreich ist, eure schlecht gelaunte Fresse in die Kamera zu halten, wenn ihr todtraurig seid und dass auch nicht jeder immer über eure Probleme Bescheid wissen muss. Und wenn, dann verkauft es so, das war eigentlich auch die Aufgabe des Podcasts letzte Woche und selbst das war mir dann zu doll, dass man vielleicht dann auch ein Learning draus ziehen kann, weil das ist das Einzige, was bringt. Ja, und sich nur in Mitleid wälzen und sagen, mir geht's ja so schlecht, ich habe ja gar nichts gemacht, das bringt eh nichts. Ich habe eine Menge Scheiße gebaut die letzten Jahre. Ich habe sehr, sehr krass daran zu arbeiten. Ich sitze in Therapie deswegen. Ich rede sehr viel mit meiner Familie darüber. Ich rede sehr viel mit meinen Freunden darüber. Ich rede sehr viel mit der Person darüber, die darunter auch leiden musste. Und ja, ich bin damit sehr viel am Quatschen und Tun und das waren wirklich jetzt harte Wochen und ich bin froh, dass es mir jetzt wieder ein bisschen besser geht und dass jetzt alles irgendwie sich gerade so dass es auf den Weg der Besserung kommt und dass es mir jetzt auch wieder entspannter geht. Aber nochmal, hört auf, euch irgendeine Scheiße erzählen zu lassen von irgendwelchen Arschlöchern, die mit ihrem eigenen Leben nicht klarkommen, die sich den ganzen Tag nur über irgendwelche Internetsachen definieren. Ich kann es nicht mehr hören, mir gehen alle wirklich nur auf die Schnauze und die sollen sich einfach ficken, wirklich. Okay, das war der kleine Rant zum Start der Folge und damit happy, gute Laune. Gute Laune, da sind wir. Aber ich bin eigentlich gut drauf. Also mir geht's heute tatsächlich ein ganzes Stück besser und die Folge heute wird doch für mich ein bisschen entspannter als die letzte Woche. Ich muss deswegen auch direkt mit einem anderen unsanften Thema an. Und zwar, ich gehe eigentlich wieder auf Comedy-Tour, auf Still Everybody's Darling Tour. Die findet eigentlich im Juni statt. Ihr merkt schon, ich habe jetzt schon zweimal eigentlich gesagt. Und ich sage jetzt einfach, was Phase ist. Diese Tour läuft so katastrophal schlecht im Vorverkauf. Also wirklich, ich habe jetzt, glaube ich, keine 150 Tickets verkauft in 3 Wochen. Und das ist so schlecht, dass sie wahrscheinlich abgesagt werden muss. Und deswegen, also ich gucke mir das jetzt an. Ich gucke mir das jetzt noch bis Ende März an. Und wenn ich dann merke, dass die Tour nicht stattfinden kann, weil oder dass zu wenig Leute kommen, dann werde ich die nicht spielen, weil das ist leider, werdet ihr sagen, okay, willst du da nicht für die 30 Leute in irgendeiner Stadt spielen? Und da sage ich ganz ehrlich, das will ich ehrlich gesagt gar nicht. Weil, guck mal, ich bin jetzt 40, ne? Ich bin letzte Woche 40 geworden. Happy Birthday, Maxi. Dankeschön, super. Ich bin letzte Woche 40 geworden. Und ich mache jetzt seit 2005 Sachen in der Öffentlichkeit. Das heißt, es sind jetzt 19 Jahre. 19 Jahre bin ich als Rapper aktiv, als Comedian, als Social-Media-Typ, als Influencer und so weiter und so fort. Ich habe 2 Comedy-Programme geschrieben. Ich habe 3 meiner Meinung nach tolle Alben geschrieben, die letzten 10, 12 Jahre, die mir Spaß gemacht haben, die euch Spaß gemacht haben, die wichtig waren, die Impact hatten. Und ich mache das alles wahnsinnig gerne und es ist meine Leidenschaft. Ich liebe es, über das hier zu reden, was ich mache. Ich liebe meine Podcasts zu machen. Radio Nukular ist ein Riesenprojekt in meinem Leben, was ganz, ganz viel verändert hat, was für viele, viele andere Menschen auch was verändert hat. Und die letzte Tour war gut. Die letzte Tour war nicht immer ausverkauft, aber sie lief trotzdem gut. Es waren schön volle Hallen, es hat immer Spaß gemacht, so, es war immer schönes Feedback. Und ey, ich gehe gerne. Ich würde zwar gerne vor 1000 Leuten auf die Bühne gehen, aber wenn es mein Schicksal ist, weil ich nicht witzig genug bin oder weil ich zu kontrovers bin oder weil ich zu, kontrovers finde ich mich eigentlich gar nicht, aber dass ich vielleicht den Leuten zu schlecht gelaunt bin und nicht der Good Guy, den man jetzt einfach mal gerne in den Arm nehmen will, sondern dass man irgendwie so ein Typ ist, der auch so ein bisschen vielleicht manchmal ein bisschen weird wirkt, ist das alles für mich cool, ja, wenn dann Leute sagen so, okay, das ist das so 150, 200, 300 Leute pro Abend ist halt so das Maximum, was du erreichst, ist für mich alles cool, mache ich auch alles liebend gerne. Aber ich habe, wie gesagt, ein bisschen Legacy, ne? So ein bisschen Legacy habe ich. Nicht viel Legacy. Ich habe nie die Karriere gehabt, die ich gerne gehabt hätte, da bin ich ganz ehrlich. Das ist auch für mich, das klingt auch nicht salty, sondern wie gesagt, da ist man auch selber für verantwortlich, für sehr, sehr vieles. Aber ich sag was, ich gehe nicht mehr für 30 Leute auf die Bühne. Das ist mir leider, dafür ist mir das Leben zu kurz. Weil ich zahle nur drauf, also es kostet mich einfach immens viel Geld, was ich drauf zahlen muss. Ich, hab ehrlich gesagt dann auch nicht so viel Motivation, an dem Programm noch groß was zu ändern. Und das meine ich, ich weiß, das klingt immer super salzig und ich bin überhaupt nicht salzig, sondern es ist wirklich eine ganz realistische, nüchterne Betrachtung der Situation. Und wenn keiner Tickets kauft für die Tour, weil dann einfach vielleicht der Markt gedeckt ist, weil er mit der letzten Tour gedeckt war und ich dachte so, vielleicht interessiert es noch mehr Leute, aber die Leute sind eher so, ey, ich zieh's mir im Internet rein, sonst was. Wie gesagt, die letzte Tour lief super im Herbst, hat gut Tickets verkauft, ich habe da ein bisschen Geld mit verdient, alles nice, wir konnten das Programm aufzeichnen, konnten es online stellen, es ist online über 1000 Mal verkauft worden, was wirklich insane ist, wenn man das mal betrachtet auf lange Sicht und so, es ist alles cool. Und diese Tour floppt aber gerade so dermaßen, dass es überhaupt keinen Sinn macht. Und wenn ich merke bis Ende März, dass diese Tour nicht anzieht, immens anzieht, und da rede ich jetzt, wenn wir bei 150 Tickets sind, rede ich so von 800 Tickets bis 1000 Tickets, so, weil das ist so das, wo man anfängt auch dann nicht mehr Minus zu sein und wo es dann anfängt auch langsam Spaß zu machen. Wenn wir das nicht erreichen, ich rede davon insgesamt, ne, nicht pro Stadt, sondern insgesamt, wenn die Tour das erreicht, dann sage ich die ab. So, weil dann ist es einfach ein Minusgeschäft, was ich mir ehrlich gesagt nicht leisten kann. Und dann ist es auch so, dann, und das ist auch ein Satz, der salzig klingt, aber ich meine ihn wirklich gar nicht salzig, aber Leute, das ist Anfang Juni, da mache ich was Besseres, dann gehe ich einfach in Urlaub. So, also das ist mir wirklich, dafür ist mir einfach die Zeit zu schade. Wisst ihr, das ist so ein Ding, und das ist so eine ganz wichtige Erkenntnis zum 40. Das Leben ist zu kurz. Ich habe keinen Bock mehr, mich zu streiten. Ich habe keinen Bock mehr, die ganze Zeit mir Gedanken zu machen, was, wie. Ich habe keine Lust. Ich habe mich die letzten Jahre so verbogen. Ich habe mich die letzten Jahre psychisch so an den Rand gestellt für viele Sachen. Ich habe mich mit so vielen Leuten mit Arschlöchern gestritten. Ich habe so viel aufs Maul bekommen von Leuten, die ich wirklich mit aufgebaut habe und sonst was. Ey, sollen sich alle ficken. Ich habe einfach, ich fange mit keinem Streit an, aber ich bin wirklich so, ich mache nur noch, was mir Spaß macht. Und wenn ich auf eine Tour gehe für 30 Leute pro Stadt, so, dann habe ich keinen Bock. So, weißt du, dann scheiß drauf, dann habe ich keinen Bock. So, dann mache ich das nicht und dann ist okay. Und das ist hart. Ich weiß, dass das hart ist, aber das ist dann so. Und das ist wirklich, wie gesagt, keine salzige Einstellung. Natürlich ist man enttäuscht. Ich würde lügen, wenn man sagt, man ist nicht enttäuscht, dass es schlecht läuft. Aber man muss der Sache auch, wie gesagt, einfach realistisch ins Auge schauen und einfach abwägen. Und wenn ich merke, das ist alles nur ein Krampf und ich muss jeden dazu zwingen, sich ein Ticket zu kaufen, das ist doch auch nichts wert. So. Ich kann das jetzt nochmal sagen, die Tour wäre folgendermaßen, Still Everybody's Darling ist so ein bisschen die Erweiterung des letzten Programms, stellt es euch an vor wie ein Director's Cut, ich werde ein bisschen was rausschmeißen, ich werde natürlich auch ein paar Sachen drin lassen, ja, die man vielleicht aus dem letzten Programm kennt, aber ich würde auch so ein bisschen, ja, würde einfach ein bisschen was drumherum ändern. Ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben beim letzten Mal, noch besser machen, so ein bisschen das Feedback der letzten Show nochmal umwandeln und gewisse Elemente noch ein bisschen perfektionieren. Also es wäre schon eine bessere Version als die, die wir damals gesehen haben, meiner Auffassung nach. wenn das nicht reicht als Anreiz und die Leute sagen, sie hätten lieber eine neue Tour, dann warte ich lieber ein Jahr, schreibe nächstes Jahr ein neues Programm und gehe damit auf Tour. So, das ist dann eher das, was ich nächstes Jahr machen würde, wenn wir das jetzt nicht schaffen. Still Everybody's Darling. Und weil zum Beispiel, als ich dieses große Comedy-Comeback gespielt habe und dann kam das noch größere Comedy-Comeback, wäre ja dann eigentlich ein Dreivierteljahr später passiert, da liefen die Karten unfassbar gut. Also da waren dann schon so 1-2 oder 1-3 weg und das musste man dann halt wegen der Pandemie absagen. So. Aber das war damals richtig, richtig gut. Und vielleicht ist Everybody's Darling nicht das beste Programm. Ich weiß es nicht. Ich finde es ein tolles Programm. Ich finde es viel, viel besser als das letzte Programm. Ich habe sehr viel gutes Feedback bekommen, vor allem von Menschen wie meinem Vater, auf dem ich sehr, sehr viel Wert lege, was er dazu sagt und sowas. Und ja, ich mag das alles sehr gern, aber wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein. Und dann müssen wir uns alle einfach kurz angucken, müssen sagen, war diesmal nix, ne? Und dann wische ich mir den Staub von der Schulter und dann geht es in einem Jahr, zwei Jahren mit sowas weiter. Ich verstehe, dass ich nicht mehr der angesagteste Typ bin. Ich verstehe, dass der Markt übersättigt ist mit Tausenden von Podcasts, mit Comedians, mit Leuten, die gerne Comedians wären, mit Nerds, mit irgendwelchen anderen coolen Social Media Guys, die coole Sachen machen. Keine Ahnung. Ich verstehe das alles. Und wie gesagt, es ist alles gut. Nur ich bin dann eher so, ich habe gerade echt ein paar Sachen, auf die ich mich dieses Jahr freuen kann. Und dann gucke ich da lieber drauf, weißt du, nutze die Zeit da, weil ich muss mich wirklich nicht mehr finanziell oder nervlich von der Scheiße abhängig machen. So. Und deswegen, wenn ihr sagt, yo, ich habe Bock, ich würde da gerne hinkommen, dann kauft jetzt euer Ticket. Und wenn ich sehe so, es läuft super, dann findet die Tour statt. Und wenn nicht, dann sage ich sie ab und ihr kriegt euer Geld einfach von den jeweiligen Tickethäusern wieder. Ich weiß, das ist jetzt nicht die größte Motivation, sich ein Ticket zu kaufen. Aber ich muss ja offen zu euch sprechen können. Ich muss ja einfach sagen, das läuft leider bei so miserabel. So. Das ist leider so. Und es macht mich ein bisschen traurig, aber ich habe so viele Rückschläge in meiner Karriere gehabt. Ne? Fuck it, Alter. Ist es mir wirklich komplett egal. Ich muss auch bei keinem irgendwie den Schwanz lutschen, nur damit die mich dann irgendwie supporten. Scheiß einfach drauf. Wenn ihr das machen wollt, macht das und wenn nicht, dann macht das nicht. So, fuck it. Das ist das eine. Es gibt aber auch Dinge, die besser laufen und das sind unsere Kino-Events. Wir hatten jetzt gerade wieder eins am Wochenende zu meinem Geburtstag mit June 1 und 2. War ein sehr, sehr schöner Abend im Krone-Kino bei uns im Laden. Nebenan hat wieder richtig Bock gemacht. Als nächstes kommt ja das Ghostbusters-Event. Für das gibt es noch 6 Karten. Die könnt ihr aber nur noch per E-Mail oder direkt im Laden kaufen. shop@nerdyturdygang.de, schreibt Jessica eine E-Mail oder kommt im Laden vorbei. Ich darf die nicht mehr im Online-Shop verkaufen, weil Gründe. Aber es gibt auch noch 6 Stück, deswegen könnt ihr da gerne vorbeischauen. Wenn die nicht weg sind, ist auch nicht schlimm. Das ist jetzt auch ausverkauft. Jetzt gibt es aber schon die nächsten, die angekündigt wurden. Ich habe die vorhin schon angekündigt auf Social Media. Und zwar gibt es einmal ein Event zu Star Wars Episode 1. Ja, denn Star Wars Episode 1 wird dieses Jahr 25 Jahre alt. Das ist für mich unfassbar. Ich weiß, ob ich den als Knirps im Kino gesehen habe und was da mir für eine Freude gemacht hat und was das damals für ein Happening war, wie viel Spielzeug in einem Fedes, im, wie heißt das Fedes damals noch? Der Bele. Der Spielwaren-Bele. Das war so eine Fedes, so ein Fedes-Spielwarenladen an der Zeil, an der Hauptwache. Oder? Konsti? Konstablerwache. Wie ich da das ganze Star-Wars-Spielzeug gesehen habe und sowas, wie die ganze Abteilung dafür umgebaut hatten und sowas, war so cool damals und ich war so ein großer Fan, ich habe das so geliebt und fand immer die Schelte damals blöd, aber es ist ja inzwischen auch so ein bisschen Kultfilm geworden für viele Leute und das ist auch sehr schön. Und diesen kultigen Film, diesen wunderbaren Star Wars Film, Episode 1, das Erwachen der Macht, nee, das ist nicht das Erwachen, The Phantom Menace. So, der kommt, den gucken wir im Kino. The Phantom Menace, die dunkle Bedrohung ist der deutsche Untertitel, genau. Den gucken wir gemeinsam im Kino am 4. Mai. Ja, May the Force ist ja der Star Wars Tag. Ja, da machen kleine Läden wie wir auch nochmal einen Reibach, weil dann gibt es ein Prozent und dann gibt es noch irgendeine Aktion und hier und da ein Pipapo. Und das ist natürlich auch dieses Jahr wieder so, dieses Mal sogar live vor Ort, denn wir werden gemeinsam mit euch Episode 1 gucken. Der Vorverkauf startet am Dienstag, den, was ist denn das, der 5., ne? Der 5. März um 19 Uhr bei nerdyturdygang.de. Es gibt wie immer die gleichen 120 Plätze wie bei den anderen Events auch, deswegen seid schnell. Außerdem findet noch ein zweites Event statt und zwar am 25. Mai, denn an dem Tag oder an dem Donnerstag davor läuft der neue Mad Max Saga Film Furiosa an, wo es ja quasi um so eine Side-Story geht von Mad Max Fury Road Und auf den habe ich auch richtig, richtig Bock. Den gucken wir im Double mit Fury Road, weil Fury Road habe ich tatsächlich seit dem Kino nicht mehr gesehen. Und den fand ich damals unfassbar beeindruckend. Deswegen habe ich gesagt, so, ey, allein um den nochmal im Kino zu gucken, möchte ich einfach dieses Double im Kino genießen, weil es gehört auf die große Leinwand. Das gehört jetzt nicht irgendwie nur zu Hause auf Streaming-Anbieter oder sowas. Deswegen wird schön Mad Max Fury Road und Furiosa zusammengeschaut. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Deswegen auch da startet der Vorverkauf am Dienstag, den 5. März um 19 Uhr bei nerdyturdygang.de. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr vorbeikommt und mit uns das Ganze schauen würdet. Cool. Das ist so das. Ansonsten bin ich, glaube ich, mit den Infos erstmal durch und würde erstmal in den Review-Teil gehen von ein paar Spielen. Die habe ich eigentlich auch in dieser Ausgabe 114 schon gereviewt, aber ey, es ist jetzt, wie gesagt, für euch draußen nicht mehr zugänglich und deswegen würde ich es trotzdem ganz gerne erwähnen, damit ihr auch mal gehört habt, wie ich das so finde. Das erste, was ich erwähnen möchte, ist Tomb Raider Trilogy. Die Tomb Raider Trilogy ist quasi ein Remaster der Original Tomb Raider Spiele 1, 2 und 3. Und das Schöne daran ist eigentlich, dass die Trilogy gar nichts groß ändert. Also die Trilogy hat nicht den Anspruch, sich komplett neu zu definieren und ein komplett neues Spiel zu machen, sondern die Trilogy will eigentlich eher uns die Spielerfahrung von damals geben, mit dem gleichen Flair, den gleichen Sounds und auch dem gleichen Look and Feel, das Tomb Raider halt damals hatte, als es in den 90ern erschienen ist und einer der größten Hypes aller Zeiten ausgelöst hat. Lara Croft war absolutes Popkulturgut in dieser Zeit, war auch beim Ärztevideo Männer sind Schweine vertreten und so weiter und so fort, galt als absolute Sex-Ikone und ich habe es auch im Podcast schon gesagt, ich auch damals meine ersten Pornobilder, die ich auf so einer Diskette bekommen hatte von einem Freund, waren halt Bilder, wo man Lara Crofts eckiges Face auf irgendwelche Darstellerinnen geshoppt hatte und ich war dumm und jung, es hat viel mit mir gemacht und wahrscheinlich wird es auch heute noch viel mit mir machen, seien wir mal ehrlich, naja, egal, auf jeden Fall, super schön, super toll, alles cool. Und Tomb Raider ist jetzt quasi wieder da, man hat das jetzt so gemacht, dass da alte Spielerinnen wieder Spaß haben und sich zurückversetzt fühlen, deswegen lässt man alles so, wie es ist, war auch, weil man die Grafik umstellen kann und das ist ja schon mal ein Zeichen dafür, dass man, ja, wie soll ich sagen, wenn die Grafik so bleibt, also wenn man die Grafik umstellen kann auf hübsch, aber trotzdem noch klassisch oder die ganz klassische, bedeutet das ja schon mal, dass man im Spielprinzip gar nichts ändern darf, weil sonst würde ja die Grafikumstellung keinen Sinn machen. Und das ist es eigentlich. Man lässt den Charme von Tomb Raider 1, 2 und 3 so stehen, wie er ist. Es gibt einfach nur ein bisschen schönere Optik drüber. Und ansonsten sagt man, nee, das muss alles so bleiben, weil so wie sich dieses Spiel spielt und so wie sich dieses Spiel steuert und so wie das diese Atmosphäre ist von Sound, Bild, auch dass man manchmal so ruhige Passagen hat, dann kommt man Gegner, dieser ganz eigene Charme dieser Spiele kommt ja nur dadurch und deswegen ist es wichtig, dass man den auch genauso lässt und das tut man mit Tomb Raider Trilogy Remaster und deswegen kriegt ihr eigentlich ein Tomb Raider Erlebnis, was nach heutigen Standards eingestaubt ist, aber was irgendwie auch Spaß macht und was ja seinen eigenen Charme mitbringt. Natürlich ist es für Leute, die jetzt mit den Tomb Raider Spielen der letzten Jahre, die ich ja sehr, sehr mag, also diese ab 2013 gab es ja quasi ein Reboot von Tomb Raider und das fand ich auch ganz, 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 ganz toll, aber ich mag auch den alten Kram, ich mag auch diese ganzen Zwischenspiele wie Underworld und sowas oder das Remake vom 1er, was es ja mal gab, auf Xbox 360 und sowas, ich konnte damit immer viel anfangen, ich finde, das sind alles geile Spiele, Legends war auch cool, die Teile, die danach kamen, so Chronicles Angel of Darkness, die so nach 4 und 5 und so kam, die waren nicht so doll, aber das macht nichts. Das war halt mal ein ganz kurzes Tief und eigentlich hat Tomb Raider fast durchweg gut abgeliefert. Hier kriegt man jetzt drei Starttitel, die alle auch gut waren. Also die ersten drei Titel waren einfach sehr, sehr gut und dementsprechend ist es cool, dass man die jetzt nochmal erleben darf. Ich glaube, für Menschen, die jetzt sehr schnelle neue Spiele spielen oder die sich sehr an die neuen Gegebenheiten von solchen Action-Adventuren gewöhnt haben, ist es aus heutiger Sicht sehr, sehr veraltet, man muss sich dran gewöhnen. Ich glaube, man gewinnt da auch nicht viele neue Leute mit, aber für die Leute, die da richtig, richtig Bock drauf haben, in diese Welt nochmal einzutauchen, die kriegen eigentlich ein ziemlich cooles Erlebnis. Also von meiner Seite aus ist das Ding auf jeden Fall eine klare Empfehlung, vor allem kostet es 29,90 digital mit drei Spielen drin, also man kriegt schon ein bisschen was für sein Geld, finde ich persönlich. Also ich finde 29,90 für das, was da am Ende rauskommt mit ordentlicher Grafik und so weiter, das ist kein teurer Preis. ein anderes Spiel, was ich gezockt habe, was ich auch sehr gut fand, was vielleicht ein bisschen teurer ist, meiner Meinung nach, was ein bisschen günstiger hätte sein können, ist das neue Mario vs. Donkey Kong. Das ist ja so eine Reihe, die gibt es auch schon ganz, ganz lange. Es sind immer so Puzzle-Spiele, wo quasi Mario gegen Donkey Kong kämpft. Das Ganze hat, glaube ich, schon auf dem Game Boy begonnen. Da habe ich es damals schon gespielt. Und das war dann so ein Weg in eine Reihe, die sich so ein bisschen noch am klassischen Mario-Donkey Kong-Erlebnis, also am Automaten bedient. Und ja, die heute aus der heutigen Sicht irgendwie immer wieder ein bisschen vorangekommen ist, ein bisschen gewachsen ist, hat eigenen Charme, gab es auf dem Advance, gab es auf dem 3DS und so weiter und so fort. Und jetzt hat man mal wieder einen neuen Teil gemacht für die Switch und der ist genauso süß puzzelig wie auch seine Vorgänger und macht irgendwie auf eine gute Art und Weise einfach Bock. Ich mag den gern. Ich finde, also was man machen muss, man muss halt immer irgendwie Teile einsammeln, Schlüssel finden, Tür aufmachen und weiter geht's. Und das geht die ganze Zeit so. Ab und zu kommt was, wo man mit kleinen Marios so Lemming-mäßig durch ein Level führen muss und am Ende kommt immer Donkey Kong als Endboss und dann geht's in die nächste Welt. Und je nachdem, welcher Welt ihr seid, müsst ihr quasi wieder diese Rätsel lösen. Das ist sehr, sehr klassisch gehalten. Das fühlt sich alles an wie ein Spiel, was auch schon vor 20 Jahren hätte geben können oder vor 30 Jahren. Das macht aber trotzdem nichts, weil natürlich Optik bei der Switch wie immer so polished ist. Sieht sehr, sehr schön aus, spielt sich sehr sauber, hat eine gute Steuerung, hat ein gutes Gameplay so am Ende des Tages. Der Umfang ist aber mit 13 Welten und jeweils, glaube ich, 6 Leveln darin nicht jetzt so unfassbar riesig, was dann vielleicht auch darüber nachdenken lässt, ob jetzt 49,90 der ideale Preis dafür ist. Ich finde immer, also ich persönlich kann das immer für mich rechtfertigen, weil ich sage, da steckt Arbeit drin, das ist ein gutes Spiel, das ist sauber. Ich habe schon Spiele gekauft, die haben 4 Stunden gedauert, die haben 60€ gekostet. Also, weißt du, es ist auch... Am Ende des Tages muss man doch nicht immer Qualität daran messen, wie lang was geht, sondern ob es einem Spaß gemacht hat oder nicht. Da wir hier von einem Spiel reden, was eher Nische ist und was eher so ein bisschen sich wie ein Zwischendurchspiel anfühlt und auch jetzt nicht den riesigsten Impact hat, den ein Nintendo-Spiel haben muss, ja, wären es wahrscheinlich auch mit 40€ okay gewesen, aber wie gesagt, ey, ich muss auch so manchmal, diese komische Rechnung macht für mich auch manchmal immer keinen Sinn mehr. Aber ich weiß, dass das ein Argument ist und deswegen müssen wir kurz drauf eingehen. Lohnt sich der Umfang bei dem Preis? Jein. Also das muss jeder für sich selber entscheiden. Das ist ja auch immer wenn ich das irgendwie, kommt ja auch drauf an, wenn ich sage, ich finde das so geil, dass ich das 4-mal durchspiele, dann lohnt sich das sowieso. Das lohnt sich schon, wenn man das 2-mal durchspielt, so sehr krass. Es lohnt sich auch bei 1-mal durchspielen. Ich persönlich kann damit was anfangen. Ich habe damit eine gute Zeit. Ich habe es mir auch gekauft. Ich habe danach erstmal ein Testmuster bekommen. Also ich habe es mir digital gekauft und habe es dann nochmal physisch zugeschickt bekommen von Nintendo, aber da war es schon zu spät und ich wollte ja auch zocken, weil das kam dann doch ein bisschen später bei mir an. Ja, unterm Strich muss ich sagen, gutes Ding für zwischendurch. Wenn man die Reihe mag, ist das nice. Wenn man Bock hat auf so eine kleine Puzzle-Kniffelei, die aber jetzt nicht so schwer ist, mit schönem Mario-Ambiente, macht das Bock. Es ist nicht mega schwer. Ich bin jetzt, glaube ich, bei 2/3 oder sowas durch und ich habe damit eine gute Zeit, deswegen ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Ein anderes Spiel, was ich schon seit ein paar Monaten vor mir herschiebe, was ich immer beobachtet habe aus dem Augenwinkel raus, was im Game Pass ist und auf was ich richtig Bock hatte, richtig Bock hatte, ist Lies of P. Ein Metroidvania, sage ich schon, ein Souls-like-Spiel, was so unfassbar dreist bei From Software kopiert, dass man sich echt fragt, habt ihr eigentlich einen Dachschaden? Aber was durch seinen Charme und sein sehr gutes Gameplay so dermaßen besticht, dass ich sagen muss, okay, Lies of P ist wirklich ein wahnsinnig geiles Souls-like-Spiel mit einer wahnsinnigen Atmosphäre und es hätte From Software nicht viel besser machen können, muss man wirklich sagen. Es ist knackig schwer, sieht sehr, sehr gut aus, spielt sich wahnsinnig sauber und es hat auch so ein geiles Ambiente, es hat so einen geilen Flair, denn es ist so ein bisschen, also es bedient sich an der Geschichte von Pinocchio lose, nimmt Teile davon, erzählt die, man trifft auf Geppetto, es ist alles in so einer puppenverseuchten Welt und man muss auch manchmal lügen, also immer wenn man lügt, dann passiert was und da gibt es dann auch gewisse Sachen, dann später noch Features und sowas, die aufgehen. Also ein bisschen diese Entscheidungsgewalt im Spiel spielt auch eine Rolle für euch, aber in erster Linie ist es einfach ein Souls-like-Game. So, indem ihr euch sehr, sehr ähnlich wie in Souls bedient. Also ihr sammelt, ihr farmt diese, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen, Orbite. Ich weiß nicht mehr, ist schon wieder ein paar Tage her, weil ich jetzt unterwegs war. Ihr farmt auf jeden Fall diese blauen Kügelchen, mit die ihr quasi als Währung benutzt, ja, und mit denen könnt ihr entweder euch selber hochleveln, ja, da gibt es einen Punkt, wo ihr euch immer wieder hochleveln könnt. Das ist genauso wie bei Dark Souls, das geht nicht an jedem Feuer, sondern das müsst ihr dann quasi in den Hub reisen, in so ein großes Hotel, was euer Hub ist, und da könnt ihr euch dann bei einer Dame hochleveln in den gleichen Bereichen oder ähnlichen Bereichen wie bei Souls-Spielen. Ihr könnt Waffen damit verbessern. Ihr habt noch so einen speziellen Arm, an dem könnt ihr Sachen anbringen. Der hat nochmal eigene Features. Und ja, im Endeffekt ist es ein bummsschweres Action-Adventure, das so konstruiert ist, dass ihr jeden Gegner und jeden Bereich, den ihr betretet, ernst nehmen müsst. Und natürlich gibt es Bereiche, die sind ganz, ganz toll. Also der ganze Einstieg erinnert einen unfassbar krass an Bloodborne, weil wir halt in so einem London-artigen Szenario sind, was aber mit so Art Deco-mäßigen Elementen zusammenläuft, sodass es auch schon wieder einen Flair hat wie ein Bioshock-Spiel, was ich auch irgendwie ganz geil finde. Und ja, irgendwie ist das Ding ziemlich wuchtig geworden. Also ich mag total, wie das designt ist, wie das Sounddesign auf einen niederschlägt, wie die Grafik ist, den Schwierigkeitsgrad. Es hat mich als Fan von Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring ganz krass abgeholt, weil, wie gesagt, es ist so das Spiel, auf das wir vielleicht gerade auch so ein bisschen warten, von From Software. Ich meine, Elden Ring ist jetzt auch schon wieder über 2 Jahre her und ja, so, jetzt kommt natürlich das DLC und es wird groß und sowas, aber wahrscheinlich wäre es auch mal schön, wieder irgendwann ein neues Souls-like-Game zu haben oder vielleicht irgendwann mal das Bloodborne-Remake oder whatever. Aber bis dahin muss man auf Alternativen zurückgreifen, wenn man das alles schon kennt. Und eine große Alternative dabei ist halt, wie gesagt, jetzt ab sofort Lies of P. Und wenn ihr Souls-like-Games mögt und knackig schwere Spiele mögt, dann ist es auf jeden Fall eine Herausforderung, weil alles daran einfach wirklich sehr, sehr schwer ist, aber auch einfach toll ist und auch dieses Kryptische, wie es erzählt ist und sowas. Also ich glaube, es ist eines der besten From-Software-Kopien aller Zeiten und ich finde es auch gut, dass sie kopiert haben. Ey, sollen sie lieber gut kopieren, als schlecht selber machen. Das haben sie hier definitiv. Sie haben es super gut kopiert. Sie haben toll ihren eigenen Senf dazu gegeben und deswegen ist für mich, von mir als jemand, der Elden Ring, Dark Souls 3, Bloodborne zu seinen Lieblingsspielen zählt, ist es auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung, dass ihr da mal reinschaut. Ich bin selten für die anderen Souls-like-Games zu haben, also ich habe auch dieses, oh, wie heißt das mit den Robotern, wovon es 2 Teile gibt, das weiß ich gar nicht mehr, das habe ich nicht gespielt, ich habe kein Lord of the Fallen gespielt, ich habe immer mal in Wolong und sowas reingeschaut, aber auch das hat mich alles nicht gekriegt. Nioh ist mir zu schwer, das ist mir zu krank, Alter, also ich weiß nicht, wer Nioh spielt, aber ich habe auf jeden Fall mit den Titeln, die ich eben genannt habe, eine Menge Spaß haben können und das gibt mir schon das gleiche Gefühl. Also ich habe auch jetzt immer noch, bin jetzt glaube ich im 4. oder 5. Akt und es wird immer schwerer und es wird immer doller, aber ich habe bald trotzdem die Motivation dran zu bleiben, weil das Spiel halt einen so belohnt, wie man es halt kennt von Souls-like Games und deswegen finde ich es persönlich ziemlich, ziemlich gelungen. Also ich kann es euch sehr, sehr empfehlen. Gibt es wie gesagt im Game Pass, gibt es aber auch für PlayStation, gibt es für Xbox E, sonst wäre es ja nicht Game Pass und auch für PC. Also schaut auf jeden Fall mal rein. Das Ding lohnt sich richtig, richtig doll. Gut, und dann wäre das auch alles im Bereich der Videospiele. Also alles gute Titel. Ja, Tomb Raider nice, Mario vs. Donkey Kong schön für zwischendurch und Lies of P ein richtiges Brett. Und dann ist ja jetzt auch die neue Staffel The Bad Batch losgegangen. Ich habe die 4. Folge noch nicht schauen können. Die ist jetzt ja letzte Woche erschienen, aber als die ersten 3 rauskamen, habe ich mich doch direkt vor den Fernseher gesetzt und diese geguckt, weil The Bad Batch ja schon für mich eine der Animationsserien ist von Star Wars, die ich von der ersten Minute an quasi verfolgen durfte, was ja für mich manchmal bei Rebels und bei Clone Wars ein bisschen die Hürde ist. Das habe ich ja immer noch nicht alles geguckt, weil es halt so viel Stoff ist. Aber Bad Batch ist natürlich mit erst 2 Staffeln und jetzt 9 Folgen der 3. Staffel noch etwas einsteigefreundlicher, was die Menge angeht. Die Geschichte habe ich ja damals auch schon hier zusammengefasst. Es geht um die Kloneinheit 99, die sich zusammensetzt aus Hunter, Wrecker, Echo, Tech und Crosshair. Alles Figuren mit verschiedenen Eigenschaften. Alles Kloneinheiten, die nicht auf die Order 66 reagiert haben. Das heißt, die nicht gegen die Jedi rebelliert haben und diese umgebracht haben, sondern die als Fehler im System gelten und deswegen auf der Flucht sind. Und dabei werden sie begleitet von einem Klonmädchen namens Omega, die sozusagen ihre Schwester darstellt, die auch auf Kamino geboren wurde. Und die sind quasi auf der Flucht. Und einer von ihnen wird quasi dann doch noch so halb anfällig für die Order 66, nämlich Crosshair. Das ist auch so der gefährlichste, weil er halt ein sauguter Scharfschütze ist. Und der und sie liefern sich so eine Verfolgungsjagd. Sie wollen ihn gerne zurückhaben, er will sie gerne ausmerzen im Namen des Imperiums. Und so beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Crosshair und seinen ehemaligen Brüdern. Was dann aber im Laufe der 2. Staffel auch wieder einige Dinge mit sich bringt, die sich ändern. Unter anderem in der sehr, sehr beliebten Folge The Outpost, der Außenposten, eine Folge, die emotional auf jeden Fall von vielen, vielen Menschen richtig gemocht wird. weil sie doch auf jeden Fall einen ganz großen Klimax in der zweiten Staffel von The Bad Batch darstellt und eine ganz hohe Qualität hat, nicht nur im The Bad Batch-Universum, sondern generell für Star Wars und sehr, sehr viel Impact hatte und auch letztes Jahr sehr viel Impact auf Star Wars-Fans hatte, als ihnen vielleicht die dritte Staffel Mando nicht so gefallen hat, wie sie das vielleicht gerne gehabt hätten. Da waren dann doch Leute durch genauso Folgen wie die Outpost halt doch begeisterter von The Bad Batch, als sie es vielleicht gedacht hätten. Und so fand ich den Einstieg auch wieder sehr emotional, sehr gut auf den Punkt. Ich finde das sieht irgendwie auch cool aus. Ich habe früher mal ein bisschen Probleme gehabt mit dem Look and Feel von diesen Animationsserien, weil man natürlich das alles schon sehr mit Kinderserien assoziiert. Aber wenn man da mal ein paar Minuten drin ist, merkt man sehr schnell, dass es nicht so ist. Es ist auf jeden Fall für beide Seiten gut schaubar, für jüngere und ältere Star Wars Fans. Und generell ist die Erzählweise ziemlich düster. Die Auftritte sind teilweise ziemlich düster und ich konnte sehr viel damit anfangen. Ich hatte sehr viel Spaß mit den ersten drei Folgen, gerade alles rund um Crosshair und Omega, was sich da so abzeichnet. Und es gibt dann auch in der dritten schon, taucht auch der Imperator auf, was jetzt kein großes Geheimnis ist, weil er auch groß auf den Plakaten vertreten ist und sonst irgendwas. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt. Ich habe die vierte Folge noch nicht gesehen. Ich habe aber sehr viel Gutes darüber gehört. Die soll auch sehr emotional sein und sehr gut ein bisschen das Zwischenmenschliche zwischen Omega und Crosshair vertiefen. Aber ja, ich kann euch The Bad Batch wirklich einfach nur empfehlen, wenn ihr Lust habt, euer Star Wars-Wissen ein bisschen zu erweitern, aber noch nicht die Muße hattet, in die Animationsserien zu reinzuschauen. Ich kann damit wirklich viel machen. Das ist jetzt auch die letzte Staffel, dann ist das Ding auch schon durch. Ich denke mal, dann wird es irgendwann eine neue Animationsserie geben im Star Wars-Universum. Bin ich mal gespannt, was sie machen würden. Es kommt ja auch, glaube ich, dieses Jahr noch die zweite Staffel Tales of the Jedi raus, wo in Animationsstil quasi Kurzgeschichten rund um die Backgrounds von diversen Jedi-Rittern oder auch Sith-Lords erzählt werden. Und auch das fand ich in der ersten Staffel schon ziemlich, ziemlich cool. Und ja, also da geht es immer fröhlich weiter. Es ist jetzt nicht so, dass ich komplett drauf ausraste und sage, oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Das ist insane. Ja, die neue Staffel The Bad Batch. Aber ich finde es einfach irgendwie cool. Und deswegen von meiner Seite aus zwei Däumchen nach oben, ihr Mäuse. So, dann haben wir erstmal Tomb Raider, Lies of P und Mario vs. Donkey Kong abgehakt und Bad Batch auch. Dann würde ich jetzt ganz kurz Werbung machen für Holy, ja, denn ich bin ja ein Holy-Werbepartner. Und dann würde ich da ganz kurz mal reingehen, würde da ein paar Worte zu sagen. Und wenn ich das dann gemacht habe, dann gehen wir weiter. Denn es gibt endlich neue Holy-Sorten. Kalte Tage, heißer Flavor heißt es hier. Und es gibt nämlich zwei neue Sommersorten. Für die Leute, die nicht wissen, was Holy ist. Holy ist, sind Eistees, Hydration Drinks und auch Energy Drinks zum selber anrühren. Das heißt, macht euch ein bisschen was in den Shaker rein von dem Pulver und macht Wasser drauf und dann könnt ihr das Ganze einfach trinken. Das Gute an Holy ist, und damit wärmen sie auch sehr, 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 sehr stark. Es schmeckt sehr lecker, also das kann ich wirklich bestätigen. Die Eistees sind der absolute King. Es ist kein Zucker drin. Und es ist so, sag ich mal, unter dem ganzen Kram, den es sonst so gibt, eine der gesünderen Varianten, auch dass sie sehr viel mit Pappmaterial und sowas arbeiten, nicht groß mit Plastik und sowas. Also auch da sind sie so ein bisschen nachhaltiger und generell macht Holy einfach einen gesamten einen geilen Eindruck, weil sie halt geile Produkte haben, schmeckt geil, sieht geil aus, gute Werbung, auch geile Merchandise-Artikel, also die Shirts und sowas, die haben halt ein saugutes Designer-Team. We Are Yawn sind unfassbar krass. Die machen da das komplette Ding und ey, wenn du dann halt natürlich so ein fähiges Designer-Team im Hintergrund hast, dann bist du natürlich auch happy, wenn deine ganze Website und alles einfach nice aussieht. Und da sind sie allein schon den anderen Energy-Drinks in die Richtung, meiner Meinung nach, Tonnen, Kilometer weit voraus. Ich bin aktuell ein großer Fan der Hydration-Drinks. Gerade auch jetzt mit dem höheren Sportanteil in meinem Leben ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Ich liebe vor allem, also was ich richtig, richtig, richtig geil finde, ist halt dieser Erdbeer-Kiwi, den finde ich halt bombastisch. Aber auch den White Peach finde ich auch super. Es gibt jetzt auch neue Sorten, Birne und Cranberry. Da muss ich sagen, das ist nicht meine persönliche Geschmacksrichtung. Aber es gibt zum Beispiel auch Probierpakete, da könnt ihr einfach mal da reinschauen. Was aber jetzt neu gibt, sind Energy Drinks. Ich bin ganz ehrlich, ich trinke die Energy Drinks nicht so häufig. Ich bin eher ein Fan von, wie gesagt, Eistee und Hydration Drinks. Aber es gibt ja trotzdem Leute, die sagen, sie trinken gerne Energy Drinks und sie haben Bock auf Energy Drink Sorten und deswegen gibt es jetzt wieder den Tuken. Den Tuken gab es schon mal, aber der war ganz lange weg. Nämlich der Thai Lime Tuken. Achtung, Zitrusknaller. Erlebe die exotische K4-Limette aus Südostasien. Okay. Oder es gibt jetzt den Watermelon Whale, also den Wassermelonenwal. Das ist ja klar. Den kennt ihr vielleicht aus Märchen der Wassermelonenwahl. Genau, das sind zwei neue Energy Drinks, die es gibt. Also einmal Wassermelone. Mit Wassermelone kriegt man mich schon, weil ich den Eigengeschmack von Wassermelone schon richtig, richtig nice finde. Ich weiß nicht, warum man irgendwann früher gesagt hat, Erdbeeren, Banane sind es. Warum hat man nicht gleich gesagt Wassermelone? Verstehe ich nicht. Naja, ansonsten gibt es aber auch, wie gesagt, die Eistees sind noch in Hülle und Fülle da. Ne? Müssten alle da sein. Peach ist da, sehr, sehr gut. Peach Nektarine, Black Tea ist super. Raspberry Vanilla ist super. Mango Passion Fruit ist super. Also es ist alles am Start. Und ja, wenn ihr Lust habt, dann schaut doch gerne mal vorbei. Wir haben da einen eigenen Code mit Nukular. Wenn ihr zum ersten Mal bestellt, dann schreibt ihr einfach groß Nukular. Damit kriegt ihr 5 Euro auf die erste Bestellung. Lohnt sich vor allem bei so Probierpaketen, weil da könnt ihr erstmal ein bisschen rumprobieren und dann in späteren Bestellungen quasi, wenn ihr dann sagt, okay, ich habe wirklich Bock, dann gibt es noch einen 10%-Code von uns, nämlich Nukular10. Da könnt ihr dann auf größere Bestellungen immer 10% sparen. Also macht am Anfang erstmal wirklich eine kleine Bestellung. Also ich will euch jetzt gar nicht zwingen, sozusagen so, ey, guckt mal irgendwie, bestellt euch mal was Großes, sondern nehmt wirklich den Einsteigercode Nukular, probiert mit dem aus, ja, kriegt ihr 5 Euro Rabatt und bestellt euch mal ein Probierpaket, da zahlt ihr echt wenig Kohle, bestellt euch das. Und dann kriegt er das rüber und das ist einfach geil. Und das ist dann für euch, da könnt ihr gucken, was euch schmeckt. Schmecken euch die Energy Drinks am besten? Schmecken euch die Hydration Drinks am besten? Schmecken euch die Eistees am besten? Welche Sorten schmecken euch am besten? Und dann bestellt ihr im größeren Stil, wenn es euch gefällt. Dann sagt ihr, ich bestelle euch eine Dose. Ich finde es also, find halt immer auch geil, weil man hat halt eine Dose, man hat halt nicht einen Kasten. Ja, man muss jetzt nicht so eine Palette Eistee irgendwie die Treppe hochtragen mit 20 Päckchen Pfanner, sondern man bestellt sich halt eine Dose und hat halt erstmal die nächsten Woche Ruhe, macht einfach Wasser drauf. Und das ist halt auch die kostengünstigere Variante. Also es hat ganz, ganz viele Vorteile, neben dem Fakt, dass es auch einfach lecker schmeckt, aber kein Scheiß drin ist und dass es keine Kalorien hat. Also einfach mal ausprobieren. Von meiner Seite aus schon auch seit langer Zeit eine Empfehlung. Und deswegen, wie gesagt, die Codes Nukular für 5 Euro Rabatt und Nukular10 für 10% auf jede weitere Bestellung. Das war's mit Holy. Werbung in der Man Cave. Heute mal wieder mit HelloFresh. Ja, ich habe immer noch da einen wunderbaren Code, nämlich Man Cave groß geschrieben. Und was HelloFresh ist und was ihr da machen könnt, das erzähle ich euch jetzt ein bisschen. HelloFresh sind Kochboxen. Das heißt, Essen wird euch nach Hause geliefert und ihr müsst es selber zubereiten. Das ist für die Leute vor allem geil, die Bock haben zu kochen, aber die keine Lust haben, einkaufen zu gehen, weil wir wissen ja jetzt gerade wieder nach Weihnachten und Silvester, ja, diese bumsvollen Supermärkte, das kann einen richtig, richtig nerven. Dann gibt es gewisse Sachen nicht und sowas und das passiert ja halt nicht, sondern die Boxen kommen und ihr habt die Sachen quasi direkt zu Hause. Ich nutze das Ganze schon seit 2015. Seitdem hat sich sehr, sehr viel getan bei HelloFresh. Man hat irgendwie alles, man hat die Gerichte erweitert, man hat geguckt, dass es verschiedenste Kategorien gibt, auch Sachen, die ein bisschen schneller gehen, Sachen, die aufwendiger sind, Sachen, die vegetarisch sind, Sachen, die mit Fleisch sind, ja, und noch vieles, vieles mehr, also sehr, sehr viele Optionen, so dass man sich seine Box wirklich sehr genau und sehr spezifisch nach seinen Wünschen zusammenstellen kann, auch mit verschiedenen Optionen. In der Regel kann man ja 3 Gerichte nehmen, aber es gibt auch mehr Möglichkeiten, auch kleinere Möglichkeiten, also Sachen, die man auch so Kleinigkeiten, die man dazu nehmen kann, also sehr, sehr viele Optionen, wie sich so eine Kochbox gestalten soll von HelloFresh. Da hat man wirklich sehr, sehr viel dran gefeilt. Das ist sehr, sehr interessant. Ihr kriegt dann, wie gesagt, das Rezept, dann kriegt ihr die Zutaten, dann könnt ihr euch das kochen und habt was Leckeres, Frisches gemacht. Kann ja ein guter Vorsatz sein für 2024, wenn man sagt, ich will einfach wieder ein bisschen mehr, will mal ein bisschen wieder mehr Zeit in der eigenen Küche verbringen. Mit dem Code MANCAVE könnt ihr also ein bisschen Geld sparen. Zum einen natürlich, wenn ihr Neukunde seid, aber auch, wenn ihr ehemaliger Kunde seid, also wenn ihr schon mal bei HelloFresh gekauft habt, dann nicht mehr, auch mit diesem Code lässt sich für euch ein bisschen der ein oder andere Taler rausholen, sage ich mal. Denn damit könnt ihr in Deutschland bis zu 120 Euro sparen, in Österreich bis zu 130 Euro, in der Schweiz bis zu 140 Franken und den Versand auf die erste Box, den gibt es auch noch kostenlos. Ja. Also das Ganze ist, wie gesagt, für neue Kunden und für ehemalige Kunden und ich kann es euch nur empfehlen, ich nutze es schon ganz lange, es macht unfassbar viel Spaß, man hat unfassbar viele Möglichkeiten, verschiedene Varianten und ja, wenn ihr Bock habt, mal wieder zu kochen, jetzt im Jahr 2024, macht das doch einfach mal, der Code lautet MANCAVE, die Seite heißt hellofresh.de.at oder .ch. Gut, das war's und jetzt geht's weiter mit diesem Podcast, die MANCAVE, ciao. So ihr Mäuse, dann kommen wir jetzt mal zu London. Ich war nämlich letzte Woche über meinen Geburtstag mit meiner guten Freundin Jessica die auch bei NTG arbeitet, die ihr sicherlich schon mal hier gehört habt, irgendwann in irgendeinem Kontext, mit der war ich in London und eigentlich sollte das ein wunderschöner Trip werden, den ich schon im Januar mit ihr geplant hatte, weil ich gesagt habe, ey, ich werde 40, ich würde gerne irgendwas Cooles machen. Zu dem Zeitpunkt hatte Spinatmädchen in ihrer Story gerade gepostet, dass das Stranger Things Theaterstück so unfassbar gut sein soll. Ich gesagt, ey, ich will das Stranger Things Theaterstück sehen und ich würde gerne auch endlich mal das Back to the Future Musical gesehen. Vielleicht können wir das irgendwie verbinden. Ja, okay, alles klar, wir haben es geplant. Haben uns einen Flug gebucht jeweils, sie von Berlin, ich von Frankfurt, haben gesagt, wir treffen uns da, Hotelzimmer gebucht, alles klar. Und dann wollten wir montags Back to the Future machen und dienstags das Stranger Things Theaterstück The First Shadow, was quasi die Vorgeschichte erzählt von Stranger Things, beziehungsweise einer gewissen Figur, komme ich aber gleich zu. Ich sag's jetzt einmal, es war nicht so der schönste London-Trip, weil ich ja, wie schon vorhin eingangs erwähnt habe, die letzten Wochen mit unfassbar schlechter Laune zu dealen hatte und ich leider den Fehler gemacht habe, zu denken, dass wenn man mit seinem Problem ins Ausland fährt, dass die dann irgendwie kleiner werden oder zu Hause bleiben. Das ist aber nicht so gewesen, sondern man hat sich sogar noch aus seinem Safe Space rausgeholt und diese Probleme, die so krass waren, haben mich wirklich erdrückt. Also die lagen auf meinen Schultern, das kann man sich nicht vorstellen. Mir ging es ganz furchtbar. Und das hat mich echt zu Tode belastet. Also mir ging es ganz schlecht und ich hatte kein Endorphin in meinem Körper. Ich hatte die ganze Zeit ganz schlechte Laune. Ich war echt super traurig. Es gab ein paar Momente, wo mir einfach grundlos die Tränen liefen. Und zwar für mich unfassbar anstrengend. Und es war auch für Jessie unfassbar anstrengend. Weil das zu ertragen und man ja eigentlich, und sie hat ja so viel vorbereitet und hat sich so viel Gedanken gemacht und dann dahin zu fahren mit jemandem, der das nicht wertzuschätzen weiß, ist der Horror. Und das tut mir auch einfach nur endlos leid. Und ich habe mich dafür nicht nur einmal entschuldigt, aber das ist am Ende des Tages auch scheißegal, weil man dann trotzdem irgendwie dieser Person den Urlaub versaut und irgendwie die Freude daran versaut. Und das tut mir unfassbar leid. Sie hat mich da wirklich durch London gezogen und ich glaube, sie hatte nicht so viel Spaß. Und das ist sehr unfair, weil sie ein sehr guter Mensch ist und ich das eigentlich nicht möchte, dass sie wegen sowas schlechte Laune hat oder traurig ist. Aber ich habe es dann leider, ich konnte es leider nicht kontrollieren. Mir ging es einfach. Ich bewundere Leute, denen es schlecht geht und die das so ausschalten können. Aber ich kann das leider gar nicht, ne? Bei mir ist das, also ich erzähle auch hier, mir geht's schlecht. So, wenn mich Leute treffen, wenn Leute zum Geburtstag gratuliert haben, am Dienstag war ich so, und wie geht's dir? Nicht gut, mir geht's schlecht. So, war alles so, alle mussten sich's anhören, ob sie wollten oder nicht. War eine richtige Drama-Queen. Aber so ist es halt. Ich werde daraus meine Schlüsse ziehen und natürlich auch in Zukunft solche Sachen noch mit die Therapie nehmen, um vielleicht auch zu gucken, wie man, wenn man denn wirklich mal so down ist, wie man aus sowas rauskommt und nicht vor allem sein Umfeld damit so sehr runterzieht, gerade die Leute, die einem nur Gutes wollen. Aber das jetzt einfach mal zur Grundvoraussetzung, also alles, was ich euch jetzt erzählen werde, das ist ein bisschen unter anstrengenden Umständen passiert, aber trotzdem war es natürlich, sind trotzdem coole Sachen passiert, über die ich auch ein bisschen reden will. Es gab ein paar Stationen, aber wie gesagt, die zwei Hauptziele dieses Urlaubs waren natürlich Back to the Future Musical und The First Shadow von Stranger Things, die Vorgeschichte zu Stranger Things beziehungsweise einer ganz gewissen Figur. Was habe ich alles erlebt? Wo waren wir überall? Wir waren vor allem viel in Kempten. Am Montag waren wir eigentlich fast ausschließlich in Kempten. Das ist ja der Kempten Market und da sind ganz, ganz, ganz viele verschiedene Geschäfte, die alles mögliche verkaufen, von echten Sachen über Fake-Ware, Sneaker, was weiß ich. Tonnenweise krasses Zeug verscherbeln. Ich glaube, ich habe das hässlichste T-Shirt meines Lebens gesehen und zwar war es Baby Yoda ist my Patronus. Also so ein Lizenz-Mashup aus Star Wars und Harry Potter, was ja schon mal völlig illegal ist, weil Warner nie ein T-Shirt mit Disney machen würde, aber egal. Also irgend so ein Quatsch, den sich irgendein Trottel ausgedacht hat. Dann schreiben sie nicht Grogu drauf, sondern sie schreiben Baby Yoda drauf, was so richtig ist. Also es war so ein T-Shirt für richtig für Leute, die gar keine Ahnung haben, aber die auch mal was Pfiffiges wollen. Also weder Ahnung noch Geschmack. Weder Ahnung noch Geschmack, aber trotzdem so, naja, wir verkaufen es mal. Ich habe es gesehen in diesem Campenmarkt und bin wirklich gestorben vor Scham, weil ich es so hässlich fand. Aber das war wirklich das Hässlichste, was ich gesehen habe. Generell sehr viel trashige Läden. Es gibt da so einen Technoladen. Ja, da stehen so zwei silberne Statuen davor. Und da läuft einfach so ultra laut so Techno, also richtiges Techno-Geballer drin. Es ist alles mit Schwarzlicht ausgeleuchtet. Es gibt noch eine tiefere, also man fährt mit so Rolltreppen runter. Ich dachte, ich wusste auch gar nicht, was es ist am Anfang. Aber da gibt es halt einfach für Techno-Heads gibt es da Klamotten. So diese ganzen leicht sexuell angehauchten Sachen, die so richtig nach Tribal aussehen und sowas, aber dann noch eine tiefere Etage, wo es dann auch wirklich so Techno-Sex-Spielzeug gibt, keine Ahnung. Ich wäre ich nicht schlecht drauf gewesen, wäre ich gewollt gewesen, runterzufahren, aber das mache ich irgendwann anders mal, weil das muss ich irgendwann nochmal sehen, was es da unten eigentlich gibt. Es ist ganz, 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 ganz wild. Also das ganze Ding ist wirklich komplett wild und ultra anstrengend, aber auch irgendwie eine Experience, war wahnsinnig voll da drin. Generell war es wahnsinnig voll. Das Wetter war auch nicht so schlecht und naja, es gibt halt super viel illegalen Scheiß, ne? Jesse hat sich dann irgendwie noch ein Glasuntersetzer von Taylor Swift gekauft, wo sie so als Jesus abgebildet ist, was natürlich auch kein offizielles Merchandise-Produkt war, weil das war so komisch handgemalt alles und so. Also es hat so ein bisschen billige Markt-Vibes, dann zwischendrin sind auch richtig coole Sachen. Es gab zum Beispiel von Bandai Namco, gab so ein Official, irgendwie so ein Store, der dann so Japan-Feelings einem geben sollte und unten drin waren halt diese, dass man aus, sieht man jetzt ganz viel von Freunden, die in Japan und sowas sind gerade, die hatten so diese Kugelautomaten, diese Capsule-Automaten und da konntest du dann so Capsules ziehen zu Pac-Man und zu Tokidoki und was weiß ich, also so super viel Kram einfach, irgendwelche Insekten, irgendwelche Sachen zu Kirby, also tausende von Kirby-Automaten, da konntest du dann dir mit so Münzen, so Dinger ziehen und sowas. Da habe ich uns ein bisschen was aus den Automaten gezogen und da waren auch noch ein paar Spielautomaten, da war noch Mario Kart und sowas. Der ist ja wirklich auch sehr beliebt, der Mario Kart Automat. Und ja, da gab es ganz, ganz viel in die Richtung. Fand ich auf jeden Fall crazy. Das hat mir richtig Spaß gemacht, das hat mir gut gefallen. Oben war dann auch noch so eine Halle, da konnte man dann One Piece Karten spielen und sowas. Da konnte man auch One Piece Karten kaufen, was ja auch gerade ein riesengroßes Thema ist, das TCG von One Piece. Dann gab es natürlich unfassbar viel geile Fressstände. Es gab ganz viel absurden Schmuck. Es gab ganz viel absurde andere Sachen. Wir waren da noch ganz kurz in so einer Spielhalle drin, die hieß Babylon. Da läuft eine Achterbahn unten durch und sowas, aber fand ich auch alles ein bisschen shady. Wollte Jesse unbedingt fahren, aber ich war in so schlechter Stimmung. Sie hat dreimal gesagt, sie lädt mich ein. Ich habe mal gesagt, nein, 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 ich möchte nicht. Das war auch ein unausstehlicher Moment, wie wir da unten drin waren, wo ich unausstehlich war. Und ja, egal. Es war wirklich schwierig so. Wir haben das Beste draus gemacht. Wir waren zweimal frühstücken. Wir waren einmal mit Tap X Tap. Das fand ich sehr, sehr gut. Das hatte uns ein Kumpel empfohlen, der Tino. Es hat mir sehr, sehr gut gemundet da. Ich hatte da Ex-Benedict und mit Jesse dann noch so vegane Pancakes geteilt, die wirklich sehr, sehr lecker waren. Und Jesse hatte davor noch so ein Avocado-Brot. Und dann am nächsten Tag waren wir in einem anderen Laden. Das war so ein Cupcake-Laden. Davon gibt es zwei Stück in London. Ich weiß den Namen leider gerade gar nicht mehr. Aber da habe ich dann ein Club-Sandwich gegessen und auch nochmal mit Jesse Pancakes geteilt. Die waren aber anders gemacht als die von davor, weil die waren nicht vegan und die waren so ein bisschen knuspriger an der Außenhülle. Aber die waren sehr, sehr gut gemacht, sehr fluffig. Und die hatten halt ansonsten sehr viel so Cupcakes und sowas da drin. Die waren so, Kuchen war eher deren Spezialität, aber die anderen Sachen waren auch lecker. Also die zwei Sachen waren richtig top Empfehlung. So hat Jesse richtig top ausgesucht, hat auch Tisch reserviert und sonst irgendwas. Dann waren wir noch im Haus Mina Lima. Das ist, Mina Lina Lima. Das sind zwei Designer, Mina und Lima. Das sind so zwei Menschen, die bei den ganzen Harry Potter Filmdesigns gemacht haben. Die ganzen Bücher und sowas, die wir sehen im Film, haben die alle mitentworfen oder haben ganz viel mit dran gearbeitet. Die haben da quasi ein eigenes Haus, was auch nochmal mit eigenen Designs von denen geschmückt ist, wo die dann Merchandise verkaufen lassen von Harry Potter und so weiter und so fort. Ganz viel Kram, den die halt mitgemacht haben oder illustrierte Kinderbücher von denen nochmal irgendwie so, zum Beispiel der Zauberer von Oz und so. Das gibt's dann auch alles da. Jesse auch zugeschlagen. Jesse war fleißig im Merchandise kaufen. Also das muss ich wirklich sagen. Jesse war wirklich fleißig am Merchandise. So, also das war krass. Wir waren im HMV-Store. Da haben wir ein bisschen nach Funkos geguckt. Wir haben nach Platten geguckt. Wir haben nach Filmen geguckt. Das war auch cool. Die hatten auch echt gute Abteilungen. Echt viel coole Toys und sowas. Wir waren zweimal im Forbidden Planet drin. Das ist dieser riesige Nerdladen, den ja eigentlich auch die ganze Welt kennt. Wo die auch krasses Zeug haben. Viele Pops, viele Actionfiguren. Sau viel Comics. Also wirklich unfassbar viel Comics. Sehr, sehr viel Marvel Legends und sowas. Also der ganze Kram, Hot Toys und sowas in Vitrinen aufgebaut, auf jeden Fall auch richtig krass. Wir waren, dann waren wir noch im Astrologie-Shop, wir waren im Noble Collection Store, wir waren bei Shake Shack einmal essen, wir waren natürlich im beliebten M&M-Store, der mich jedes Mal verrückt macht, wenn wir da reingehen, weil ich mir jedes Mal denke, wie kann ein Laden so viel M&M's-Merchandise haben und warum gehen alle hier rein? Da waren wir natürlich drin. Wir waren, wo waren wir noch überall? Den Astrologieladen waren wir, wie gesagt, noch drin. Dann Noble Collection, habe ich schon gesagt. Noch so ein paar andere Nerdläden, noch mehr so Läden, wo es viel Harry Potter Stuff und sowas gibt. Wir waren im Disney Store, der auch sehr schön ist, den mag ich sehr, sehr gern. Also gerade, ich dachte eigentlich, dass die obere Abteilung die coolste wäre, wo sie sagen, da gibt es ganz viel so Collectible-Stuff für Star Wars und so, aber irgendwie gab es da nicht so viel coolen Stuff, aber die anderen Abteilungen finde ich fast geiler, die sind halt eher so ein bisschen Classic, Disneyland-mäßig eingerichtet. Da gibt es richtig geiles Merchandise, ein paar richtig geile Artikel. Die hatten auch viel Lokana und sowas, fand ich auch gut. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war nice. Was gab es noch alles so? Och, ich weiß es gar nicht mehr. Es war so unfassbar viel Stuff irgendwie, was überall auf einen eingeprasselt ist. Und wir sind von Laden zu Laden zu Laden. Wir waren natürlich bei diesem, wir waren im Harrods drin, in diesem riesen Einkaufszentrum, was auch irgendwie krass war, aber super viele Snobs halt drin, super viele Arschlöcher. Wir sind zum Buckingham Palace gelaufen. Wir sind auch mal zum London Eye gelaufen. Da sind wir nicht mit gefahren, aber wir sind hingelaufen. Wir sind durch den Park. Jesse hat 13 Eichhörnchen gezählt. Ich war eine unsägliche Begleitung, aber sie hat versucht, das Beste daraus zu machen. Und ja, aber trotzdem haben wir zwei Sachen geguckt, die mich auch aus meinem Leid ein bisschen rausgezogen haben. Und zwar das Back to the Future Musical und das Stranger Things Theaterstück. Das Back to the Future Musical haben wir uns Montag reingezogen und ist quasi ein Musical zum ersten Film. Also einfach der klassische erste Film. Natürlich, Musical unterlegt mit Songs. Jetzt ist es ja so, dass Back to the Future nicht viele Songs hat, bis auf Power of Love. Das macht aber nichts. Denn man hat einfach Songs geschrieben. Und dadurch bekommt das Back to the Future Musical, also erstmal, ich finde es, ich gehe nur mal auf die Musik ein, weil die Musik ist für mich eigentlich fast das Schwächste. Ich finde, die Musik ist nett, die machen Spaß, die Songs. Es ist aber nicht so, dass irgendwas davon hängen bleibt, das muss man wirklich sagen. Also die Songs, die am Ende hängen bleiben, sind die zwei Songs, die wir eh schon kennen, nämlich Power of Love, was am Ende nochmal, also das ist der Song von Huey Lewis, der dann nochmal gespielt wird, und dann auch nochmal dieser Back-in-Time-Song von Huey Lewis, der wird auch nochmal gespielt. Und die zwei sind natürlich noch die größten Ohrwürmer, der Rest zieht relativ krass an einem vorbei. Das macht aber gar nichts, weil die Songs trotzdem amüsant sind, Spaß machen und weil am Ende des Tages natürlich das Back to the Future Musical auch von seinem Humor lebt, von der Darstellung, von den Effekten, wie es umgesetzt wird. Und ich finde, dass sie trotzdem sehr viel richtig machen. Es sieht toll aus, es hat tolle Effekte, es ist viel Dinge, die ich finde, die sie toll umsetzen. Also was beide Sachen machen, das Theaterstück von Stranger Things, aber auch jetzt das, beide sind so, also ich mag total gerne, dass so mit Leinwänden gearbeitet wird, die vorne sind, die aber transparent sind, wo man dann quasi Sachen drauf machen kann. Zum Beispiel, was sie sehr geil hinbekommen ist, wie setze ich die Back to the Future DeLorean reist mit 88 Meilen pro Stunde in der Zeit zurück oder vor um, ohne dass ich dabei durch die Halle fahren muss. Der Wagen bewegt sich nur ganz leicht auf der Bühne, vorne geht aber eine Leinwand hoch und darauf laufen quasi Effekte, die das so einleiten und die das aussehen lassen, als würde der total schnell fahren. Also die Beschleunigungseffekte, die da so entstehen, setzen sich dann quasi um den Wagen drumherum und bilden so einen ganz coolen Effekt, dass das wirklich ganz geil aussieht. Und das hat mir zum Beispiel wahnsinnig gut gefallen, also wie man das alles umsetzt, gerade alles rund um den DeLorean. Die Bühnenbilder sind toll, die Darsteller sind teilweise sehr witzig. Es war jetzt so die Zweitbesetzung bei Back to the Future, aber ich fand es trotzdem irgendwie cool. Und es sah wirklich schön aus. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Der Typ, der Doc Brown spielt, sieht überhaupt nicht aus wie Doc Brown. So eher so ein etwas kräftigerer Mann. Aber der hat es so lustig gemacht. Und auch gerade der ganze Schluss, da wird dann irgendwie, also wie die ganze Szene mit der Uhr und sowas umgesetzt wird. Und auch dann natürlich noch das Ende, das quasi den Film so Roads, where we are going, we don't need roads. Und so, ich bin sehr gut im englischen Filmzitaten, merkt man gerade. Das ist alles ganz toll umgesetzt, wie der DeLorean dann nochmal fliegt und sowas. Also ich war von der Machart schon großer Fan und fand sehr viel sehr witzig und charmant und kann das eigentlich uneingeschränkt empfehlen. Ich hatte wirklich eine gute Zeit, Jesse hatte eine gute Zeit und es war wirklich süß gemacht und es war irgendwie einfach toll. Kann ich empfehlen. Ich finde, das hat mich jetzt nicht aus den Latschen gehauen, aber es war so richtig so wholesome gut. Und das ist wirklich schon viel wert, wenn man einfach sich toll unterhalten fühlt. Es geht auch echt lang. Also wie lange waren wir jetzt da? Ich glaube, wir sind um 19.30 Uhr rein und um 11 Uhr raus oder sowas. Also es ging schon fast irgendwie 2,5 Stunden ging die reine Show oder so. War schon gut lang. Naja, nee, bis 11 waren wir nicht drin. Waren früher raus. Aber es ging schon so insgesamt seine 3 Stunden mit Pause und so. Genau, das ist das eine. Jetzt kommen wir zum anderen. Und das ist das absolute, also egal wie schlecht ich drauf war, ne? Und egal wie mein Kopf an dem Tag woanders war und egal wie schlimm mein Geburtstag für mich war und egal wie sehr ich Jesse in diesen Tagen das Leben zur Hölle gemacht habe. Ey, beim Stranger Things Theaterstück, ne? da war alles mal ganz kurz weg. Weil das Stranger Things Theaterstück The First Shadow ist das allergeilste, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Vielleicht ist es das geilste, was ich jemals auf einer Bühne gesehen habe. Ich weiß, dass das Harry Potter Theater auch gut sein soll. Ja, habe ich noch nicht gesehen. Werde ich eventuell bald tun. Aber ich bin halt jetzt nicht so ein Potterhead, wie ich ein Stranger Things Fan bin. Ja, ich bin Thing-Thee. Ich bin Thing-Thee. Ein Strangey bin ich. Strangey bin ich auf jeden Fall. Aber ey, es ist ja die Vorgeschichte von Vecna, also die Geschichte von Henry und wie er quasi das begreift, dass er Kräfte hat und dass er damit nicht umgehen kann. Und die Kids gibt's ja alle noch nicht, aber quasi die Eltern der Kids sind da selber noch jung, weil wir befinden uns Ende der 50er. Oder Ende der 60er, ich glaube, wir befinden uns Ende der 50er. Und alles daran, von der Inszenierung des Raumes, der Immersion, die Leinwände, die Schauspielerei, der Typ, der diesen Henry spielt, der spielt den so unfassbar frech gut, dass ich es nicht habe glauben können. Das ist unfassbar. Aber alle Darstellerinnen sind unfassbar in dem Stück. Also wirklich unfassbar krass. So, es sieht alles bombastisch gut aus. Die Effekte sind unfassbar. Ich verstehe sehr viele Sachen, die sie machen, kein einziges Mal. Es gibt ganz, ganz krasse Momente, die keiner kapiert im Saal. Es gibt, ich will gar nichts verraten. Alles daran ist eine 10. Alles an diesem Stück ist von vorne bis hinten eine glatte 10. Und wenn ihr Stranger Things Fans seid und ein bisschen Englisch könnt, dann müsst ihr euren Arsch nach London bewegen und euch noch, bis das Ding im Ende August läuft, Tickets dafür kaufen und euch das reinziehen, weil es ist wirklich, 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 ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand rauskommt und sagt, ja, war ganz gut. Keiner geht da raus und findet das gut. Keiner geht da raus und findet das nur gut. Jeder kommt da raus und sagt, das ist genial. So, die Duffer Brothers haben es mitgeschrieben. Also es ist auf jeden Fall alles ganz official canon und so. Die Inszenierung, die man sich bedient, wie man die Geschichte erzählt, es ist absolut bombastisch. Es ist absolut wahnsinnig. Es sieht krass aus. Krasse Mucke, krasse Dialoge, witzig, saugruselig, unfassbare Effekte, ganz, ganz düstere Stimmung. Teilweise wird man erschlagen. Ich beschreibe nur mal die erste Szene, okay? Ich spoilere jetzt einfach die erste Szene, damit ihr wisst, von was wir so sprechen. Die Leinwand geht hoch, Kapitel 1 kommt und sowas. Wir lernen, es ist richtige Stranger Things Atmosphäre. Und wir sehen eine schwarze Leinwand, in der zwei Kästen sichtbar sind, wie Fenster. Das eine ist wohl der Einblick in ein Team eines Bootes, also so ein Armeebootes, Militär, wie heißt ein Wasser? Ach, keine Ahnung, ja, scheißegal. Naja, so Leute, die so Schiffe, so Militärsflotte halt, so irgendwelche Flottenmanöver-Johnnies. Die sind da drin zu sehen. So ein paar Captains, die halt diskutieren und irgendwelche Typen, die in so Schutzanzügen was machen. Und die reden und dann passiert was. Und dann, das passiert halt auf so einer Ebene, wo die halt drinstehen. Dann wird's kurz dunkel, alles explodiert und dann steht auf einmal ein riesiges, versunkenes Schiff auf der Bühne, was von Blitzen angeleuchtet wird und es ist einfach, also ich war direkt schon so, wie kommt das Schiff dahin? Was ist jetzt los? Und ey, das passiert halt die ganze Zeit. Es passiert was und du checkst nicht, wie es passiert. Es ist so krass optisch. Es sind so viel uns vertraute Stranger Things Szenarien so gut in dieses Stück gemorpht worden. Es ist trotzdem so eigen. Es fühlt sich nicht an wie ein Abklatsch. Es fühlt sich nicht billig an. Es fühlt sich nicht hingerotzt an, sondern es ist so richtig, es ist so vollwertig in seiner Gänze. Es ist so wichtig für die Stranger Things Geschichte. Es ist einfach, wie, es zeigt einfach, dass die Marke Stranger Things immer mit Bedacht angefasst wird. Und das liebe ich. Also, dass der Output in Form von Serien und Theaterstück einfach immer hochqualitativ ist. Ich weiß, jetzt werden wieder ein paar sagen, aber jetzt mit der dritten Staffel. Das einzige Problem an der dritten Staffel ist, dass ihr anscheinend keinen Geschmack hattet und einfach euch dazu entschieden habt, auch wieder so kollektiv nachzuplappern, dass die Staffel schlechter wäre als andere. Die dritte Staffel war insane gut. Die hatte so viel, allein Billy, Alter. So, da waren so viel krasse Figuren drin. Diese ganze Star Town Mall, oder wie heißt es nochmal? Ich hab's vergessen. Das ist mein Background auf dem Computer, Alter. Bin ich denn bescheuert? StarCourt. Entschuldigung. Die StarCourt Mall. Allein das alles, der Humor, dieses ganze so Erika-Ding, ey, ich find die dritte Staffel so krass, ne? Also wirklich, das ist wirklich, da solltet ihr euch, da müsst ihr euch für schämen. Niemand anderes muss sich dafür schämen, wenn ihr die dritte Staffel schlecht fandet. So, das ist wirklich eine dumme Meinung. Das ist wirklich, das ist auch eine dumme Meinung. Das ist keine Meinung, wo man sagt so, ja, okay, verstehe ich. Das ist eine dumme Meinung. Die dritte Staffel Stranger Things schlecht zu finden, ist eine dumme Meinung, die einfach zeigt, dass man keinen Geschmack hat. So, das ist da auch mal gesagt worden. So, wieder 5 Leute abgeschaltet, bald sind es hier nur noch 20, aber macht nichts. Auf jeden Fall, Stranger Things Theaterstück, absolut fantastisch, absolut großartig, zeigt wieder, dass die Marke Stranger Things absolut am Pulsieren ist, ja, nach der grandiosen, unfassbaren 4. Staffel, die ich immer noch vergöttere, dieses Theaterstück zu sehen. Das hat meine Wartezeit auf Staffel 5, auf die finale Staffel, wirklich verkürzt und ich kann euch nur sagen, ey, wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt es euch an. Es ist wirklich einfach nur grandios. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Es ist fantastisch. Also der Weg lohnt sich, das Geld lohnt sich. Guckt es euch an. Es ist wirklich eines der coolsten Sachen, die ich je gesehen habe. Stranger Things Theaterstück, The First Shadow in London. Ich glaube, läuft auch noch in Amerika, aber London ist halt nicht so weit wie Amerika, ne? Max Nachtsheim, Geologe. Nun gut, dann würde ich sagen, kommen wir nochmal ganz kurz zu Dune. Wir hatten ja am Wochenende das Dune-Event. Wir haben wieder nach Rottgau geladen, ausverkauftes Haus, Leute kamen vorbei, wir haben Dune 1 und Dune 2 geguckt im Krone-Kino. Dune 1 habe ich seit dem Kino nicht mehr gesehen, als er rauskam, Ende 21 war das, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe am gleichen Tag gesehen wie James Bond, stirbt an einem anderen Tag. Und hieß der so? Ich glaube schon, ne? Naja, auf jeden Fall an dem Tag damals diese zwei Blockbuster mir reingefahren, war ein sehr, sehr großer Fan von Dune. Ich mag die Arbeit von Denis Villeneuve, weil ich finde, dass der immer Sachen macht, die unfassbar krass aussehen und dass jemand wie er so dieses Franchise anfasst, ist schon richtig geil. Ich liebe ja auch seine Interpretation von Blade Runner 2049. Den mögen ja einige Leute nicht so gern, aber ich finde den immer noch fantastisch und das ist ein großartiger Film, der sehr, 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 sehr viel richtig macht, der in seinem Erscheinungsjahr 2017 müsste gewesen sein, für mich auf jeden Fall Movie of the Year war und ich kann damit sehr, sehr viel anfangen, was dieser Mensch so macht. Deswegen war ich auch richtig bockig auf Dune und hatte auch mit Dune eine sehr, 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 sehr gute Zeit im ersten Teil. Aber ich sage auch gleich, ich bin gar nicht so ein riesen Dune-Fan, weil ich finde, bei Dune, das alles, da ist sehr, sehr viel Style. Sehr, sehr viel Style und auch gar nicht wenig Substance, aber irgendwie dafür keine Charakter, die einem ans Herz wachsen. Und das hat sich wieder bestätigt beim Gucken. Das macht aber nichts, weil der Film mir trotzdem richtig Bock macht und ich den richtig gerne schaue. Und ich glaube, Dune ist schon so eines der geileren Filmfranchises unserer Zeit der letzten Jahre. Jetzt ist Dune 2 da und Dune 2 gilt ja für einige gerade als der neue Empire Strikes Back. Und dann muss ich gleich mal sagen, Leute, ich sag euch, was der einzige Empire Strikes Back ist, den es gibt, ne? Empire Strikes Back, so, hört auf, immer zu sagen, es gibt jetzt den neuen das oder dies, das ist so ein Quatsch. So, Dune 2 ist vielleicht einfach der Dune 2. So, das ist auch okay so. Dune 2 ist nämlich ein super Film, aber nicht der neue Empire Strikes Back, weil das kann nur einmal passieren, sowas wie Empire Strikes Back. Und zwar bei Empire Strikes Back. Und sonst passiert es nie wieder. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, denn Dune 2 ist ja quasi jetzt die muntere Weiterführung von dem, also der setzt eigentlich nahtlos daran an, wo der erste Teil endet. Ja, die Fremen, also beziehungsweise der Atreides-Clan ist quasi vollständig ausgelöscht worden. Die Harkonnen wollen quasi alles einnehmen und der Imperator, der quasi dafür gesorgt hat, der jetzt gespielt wird von Christopher Walken und seine Tochter, die gespielt wird von Florence Pugh, scheinen wohl den Angriff der Harkonnen auf das Haus Atreides inszeniert zu haben, scheinen wohl dahinter zu stecken und ja, Paul Atreides schließt sich den Fremen an, die er schon oft in seiner Vision gesehen hat, vor allem Chani, gespielt von Zendaya und seine Mutter, die immer mehr durchdreht und immer mehr in ihrem Sohn den Propheten sieht und das auch allen Menschen weismachen will, allen Bewohnern, blüht in ihrer Rolle immer mehr auf und das führt dazu, dass Paul Atreides, gespielt von Timothy Chalamet aka Wonka, immer mehr sich in seiner Rolle als Prophet verliert und auch immer mehr die Macht über sich selber, was dann alles zu einem großen Eklat führt und auch zu sehr viel Größenwahn und sehr, sehr viel Macht habe seinerseits. Und der zweite Teil ist quasi die Herleitung für den großen Krieg des dritten Teils, so wie ich das verstehe. Die Harkonnen werden meiner Meinung nach nicht so oft gezeigt, wie ich sie gerne sehen würde, weil ich die Harkonnen einfach fantastisch finde. Das ganze Schwarz-Weiß-Spiel finde ich großartig. Und ich finde auch, dass hier der Elvis-Darsteller, wie heißt er nochmal? Naja, ihr wisst schon, der Elvis war. der Elvis war halt der verrückte Mann. Der spielt ja den Neffen vom Baron. Und alles rund um den, ne? Das finde ich so fantastisch geil. Das ist alles so asozial erzählt. Diese Schwarz-Weiß-Szene in dieser Arena, was das für eine ekelhafte Person ist, wie generell, wie ekelhaft die Akonnen dargestellt sind, was das für ein komisches Volk ist, wie komisch die sich verhalten, was die für komisches Zeug geil finden, dieser Clan aus Voldemorts. Es ist alles so seltsam. Und ich finde, dass Denis Villeneuve diesen Film optisch, das ist vielleicht eine gewagte These, ich finde ihn optisch nicht so stark wie den ersten. Der erste flasht mich von den Bildern mehr, weil der mehr das macht, was Blade Runner 2049 gemacht hat. Und der neue Film ist natürlich durch mehr Schnelligkeit, durch mehr Action und sowas ganz anders, was die Bilder angeht. Und hat natürlich auch ikonische Bilder, aber ich finde, der erste hat mehr davon. Deswegen finde ich den ersten sogar aktuell, ich müsste den zweiten aber nochmal gucken, aktuell noch besser. Ich war auch saumüde, als ich ihn geguckt habe, weil einfach, ey Leute, es war halt einfach so, die letzten Wochen waren so anstrengend, jetzt fällt langsam der ganze Druck von einem, dann geht es irgendwie Anfang wieder besser. Und dann sitzt man halt da und ist, okay, krass, ich bin einfach müde. Ne? Ich bin einfach müde. Und 6 Stunden Dune gucken ist halt auch einfach was Anstrengendes. Aber unterm Strich habe ich natürlich schon verstanden, dass es ein sehr, sehr guter Film ist, auch wenn ich noch nicht hundertprozentig gefühlt habe. Aber ich finde, Dune 2 ist was, wofür es sich lohnt, ins Kino zu gehen. Und das ist auch was, wofür es sich lohnt, in IMAX zu fahren. Weil natürlich trotzdem das Ding ikonisch ist. Das ist optisch wahnsinnig, wahnsinniges Brett. Das erschlägt einen im Sound. Da will man halt einfach irgendwie Style mischen, mit krasser Story mischen, mit ja generell allem so, was man heute so im Kino machen kann, was vor 20, 30 Jahren noch nicht ging, als man den ersten Dune inszeniert hat, vor 40 Jahren ist gerade Lynch seinen Dune inszeniert, 84 kam der raus, der ist genauso alt wie ich jetzt und man holt schon sehr viel aus einer aktuellen, zeitgemäßen Kino-Experience raus, das finde ich wirklich sehr, 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 sehr krass. Aber, wie gesagt, ich finde auch, man könnte noch ein bisschen mehr Herz mit reinbringen. Mir fehlt es an Emotionen, mir fehlt es an Bindung zu den Figuren. Ich finde, der zweite Teil macht für die Figuren mehr als der erste Teil. Da ist auch ein Witz drin und so. Also der ist schon so ein bisschen, man lernt auch ein bisschen mehr über die Figuren, so auch das Verhältnis zwischen Chani und Paul und so. Das ist schon gut gemacht. Er rusht dann aber irgendwann auf meiner Meinung nach ein bisschen schnell. Aber das kann auch in meiner Wahrnehmung liegen, deswegen das will ich gar nicht so voreilig raushauen. Ich glaube, dass der in seinen Zutaten, das ist der zweite Teil, objektiv der bessere Teil, subjektiv gefällt mir der erste aber besser. Ich kann euch nicht sagen, warum. Ich finde einfach, das mag das Erzähltempo des ersten mehr. Ich weiß, der ist einigen Leuten zu langsam. Ich kann damit aber viel anfangen. Ich finde ja auch immer noch, dass ich finde ja auch nicht, dass Empire Strikes Back der beste Star Wars Film ist. So, das muss ich auch sagen. Bei Star Wars ist es für mich ähnlich. Für mich ist der beste Star Wars Film A New Hope. So, das ist für mich der beste Star Wars Film aller Zeiten. Und der ist ja auch einigen Leuten zu langweilig. Aber wahrscheinlich habe ich da einfach so, das ist so Pacing, weil ist für mich da einfach so ein Ding. Und deswegen kann ich viel damit anfangen. Aber unterm Strich, was soll ich sagen, macht man nicht viel falsch, guckt euch das Ding auf jeden Fall an, es ist einer der neuen Sci-Fi-Klassiker, die jetzt gerade im Kino laufen, das Ding wird auf jeden Fall noch viele, viele Jahre Thema sein, der dritte Teil wird auch nochmal ein Riesending, es ist jetzt ein Riesenerfolg, er läuft schon super, das erste Wochenende ist super angelaufen mit dem Film, hat schon allein in Amerika irgendwie seine 80 oder 90 Millionen Umsatz gemacht am ersten Tag und sowas, das ist bombastisch, das sind Zahlen, die sieht Madame Web in 15 Jahren nicht so, deswegen alles cool, ey, ich freue mich einfach und ist geil, ist der erste große Kino-Blockbuster 2024. Ja. Also guckt auf jeden Fall mal rein. Wir hatten auf jeden Fall eine gute Zeit und das Kino hat danach auch ein bisschen geklatscht und sowas und das fand ich irgendwie schön. Jetzt ist die nächste Station natürlich Ghostbusters Frozen Empire. Der läuft jetzt ja auch schon wieder in 2 Wochen an. Ich bin ultra aufgeregt. Ich bin wirklich so krass gespannt und aufgeregt, wie das alles wird, ne? Ich bin so, so, so gespannt, ey. Aber wird gut. Ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Leute, wie gesagt, guckt euch mal nochmal an, ob ihr vielleicht zur Tour kommen mögt. Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir die Tour spielen würden. Aber wie gesagt, es ist jetzt auch gar nicht so, dass ich sage, ich möchte mir auf Ach und Krach das wagen. Wenn ihr Bock habt, dann sendet mir durch Kartenkäufe das Zeichen, dass ihr das machen wollt. Und wenn ihr sagt, so Maxi, ist mir zu viel Geld, hab gerade einfach keinen Bock drauf, alles cool. Wie gesagt, no hard feelings. Ich glaube, ich bin die letzten Jahre so oft mit so vielen Sachen aufs Maul gefallen. Ich bin richtig so, ah ja. Es macht einen auch irgendwann einfach müde und man ist einfach irgendwann so, ah ja, passiert halt. Deswegen alles cool, aber ich würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn es vielleicht noch rumgerissen wird. Ansonsten habe ich, glaube ich, nichts mehr, Leute. Das war jetzt auch eine lange Folge. Viel passiert. Viel, viel, viel passiert. Naja, wenn ihr diesen Podcast mögt, ja, ich weiß, ich war heute ein bisschen härter heute im Ton. Aber das ist ja auch okay. Wenn ihr diesen Podcast mögt, lasst doch gerne mal eine iTunes-Rezension da oder eine Spotify-Rezension oder schaut mal auf Patreon vorbei, patreon.com/mancave. Da gibt es die Folge im Early Access. Da gibt es aber auch natürlich noch ein bisschen anderen Stuff, noch ein bisschen Sondercontent und so weiter und so fort. Auch so Sachen wie letzte Woche passieren dann halt da und im normalen Feed nicht. Also es kann sich manchmal auch schon lohnen. Nun gut, ihr Lieben, mehr habe ich an der Stelle gar nicht. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich, dass ihr da wart und da seid. Und ja, wir hören uns nächste Woche schon wieder, weil wir müssen im Rhythmus bleiben. Nächste Woche sind wir dann schon wieder da. Weiß noch gar nicht mit was, aber mir wird schon irgendwas einfallen. Ansonsten jongliere ich einfach ein bisschen. Ne? Kann ich auch machen. Ich kann einfach mal ein bisschen jonglieren. Gut, ihr Mäuse. Habt einen wunderbaren Tag und bis kommende Woche. Kussi, tschüss und bis dann.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.